Die Musikstunde. Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry. Ich bin Opernsängerin. Wien um 1900. Hier lebte Alexander von Zemlinsky, ein nur 1,59 Meter großer Komponist mit riesigem Talent. Sein Leben liest sich wie ein Roman mit Höhenflügen, Zurückweisungen und einer verborgenen Ballettmusik, die erst Jahrzehnte später das Licht der Welt erblickte. Zemlinsky stand lange im Schatten der großen Meister Gustav Mahler, Richard Strauss und Schönberg. Letzterer spielte eine interessante Rolle in Zemlinskys Leben. In dieser Stunde beleuchten wir, wie sein frühes Werk Ein Tanzpoem entstand, was es besonders macht und wie ein gebrochenes Herz sowie der Triumph der Zeit darin ihren Ausdruck finden. Alexander von Zemlinsky wird 1871 in Wien geboren. Schon als Kind ist er von Musik umgeben. Mozart-Melodien füllen das Elternhaus. Bald entdeckt der junge Alexander begeistert die Klänge von Brahms und Wagner. Mit 10 singt er im Chor der sephardischen Synagoge. Doch die orientalischen Gesänge prägen ihn kaum. Ihn fesseln die Klassiker und Romantiker. Seine Familie erkennt das Talent. Der Vater schickt ihn mit 13 aufs renommierte Wiener Konservatorium. Dort glänzt Zemlinsky zuerst als Pianist. Er gewinnt 1890 den Klavierpreis und einen Bösendorfer Flügel, als er Brahms Händel-Variationen virtuos vorspielt. Doch Komposition ist seine wahre Liebe. Am Konservatorium studiert er bei Robert Fuchs, der Brahms verehrte, und bei Anton Bruckner persönlich. 1892 führt das Konservatorium die Abschlussarbeit, eine Symphonie in D-Moll, des erst 19-Jährigen erfolgreich auf. Kurz darauf gewinnt er mit einer weiteren Symphonie den Beethoven-Preis des Wiener Tonkünstlervereins, ein Wettbewerb, den niemand geringerer als Johannes Brahms initiiert hat. Brahms ist von Zemlinsky angetan und empfiehlt dessen Klarinettentrio 1896 sogar seinem Verleger Simrock. Eine Adelung für den jungen Komponisten. Doch Wien um 1900 ist nicht nur Stadt der Musik, sondern auch ein Ort gesellschaftlicher Spannungen. Der Bürgermeister Karl Weger schürt offen Antisemitismus und nach der Dreyfus-Affäre in Frankreich wird das Klima für jüdische Bürger spürbar rauer. So auch für die Familie Zemlinsky mit jüdischen Wurzeln. Alexander ist unpolitisch und wenig religiös. Doch auch er spürt den Zeitgeist. 1899 tritt er aus der israelitischen Kultusgemeinde aus und lässt sich evangelisch taufen. Diese Konversion zeugt vom Anpassungsdruck jener Zeit. Dennoch bewegt sich Zemlinsky weiterhin selbstverständlich in Wiens Musikerkreisen, in denen Juden wie Mahler und Goldmark führend sind. Musikalisch steht Wien im Dauerstreit Brahms versus Wagner. Ausgerechnet Zemlinsky gelingt es, diese Gegensätze zu versöhnen. Er repräsentiert eine Generation Wiener Komponisten, die die scheinbar gegensätzlichen Tendenzen von Brahms und Wagner zu verbinden wussten, heißt es treffend bei Naxos. Früh schon loben Kritiker seine Fähigkeit, Brahms strenge Formen mit Wagners reicher Harmonik zu vereinen, eine Synthese, die später auch Mahler beeinflussen sollte. Mit Mitte 20 gründet Zemlinsky einen musikalischen Verein und lernt dort 1895 einen talentierten jungen Mann kennen, Arnold Schönberg. Er wird Schönbergs einziger Kompositionslehrer und der Schüler verehrt ihn zeitlebens. Schönberg erinnert sich, derjenige, dem ich fast all mein Wissen um die Technik und die Probleme des Komponierens verdanke, war Alexander von Zemlinsky. Unter Zemlinskis Anleitung schreibt Schönberg seine ersten Streichquartette. Die beiden werden enge Freunde und 1901 sogar Schwager, als Schönberg Zemlinskis Schwester Mathilde heiratet. Es ist eine inspirierende Künstlerfreundschaft. Man spornt sich gegenseitig an und tauscht Ideen aus. Zemlinski ist inzwischen Kapellmeister am Karltheater. 1900 verschafft ihm Gustav Mahler einen Karrieresprung. Als Direktor der Hofoper dirigiert er die Uraufführung von »Es war einmal«. Plötzlich ist der 29-jährige Alexander in aller Munde. Die Entstehungsgeschichte des Tanzpoems hat eine längere Vorgeschichte, auf die ich etwas später näher eingehen werde. Jetzt wollen wir erst einmal in die Musik eintauchen. Ein Tanzpoem ist Programmmusik im besten Sinne. Ohne Worte erzählt Zemlinski von verzauberten, vorüberziehenden Momenten. Dahinter steht die Idee, dass Zeit alle Freude überdauert. Der Triumph der Zeit. Die fröhlichen Tänze werden immer wieder leicht getrübt. So wie wir im Leben wissen, dass glückliche Stunden flüchtig sind. Zudem hört man Zemlinskis einzigartige Tonsprache. Tief in der Spätromantik verwurzelt, mit üppiger Harmonik, aber schon frei im Umgang mit Dissonanzen, freier als Brahms, doch ohne atonal zu werden. Er scheut nicht, auch mal bittere Harmonien aufblitzen zu lassen, wenn es der Ausdruck verlangt. Die Partitur strotzt vor Klangfarbenreichtum. Man könnte fast sagen, hier verbindet sich die sinfonische Dichte eines Brahms mit dem irisierenden Kolorit eines Debussy, garniert mit Wiener Esprit. Kein Wunder, dass Schüler wie Alban Berg und Erich Wolfgang Korngold genau hinhörten. Berg widmete Zemlinski später seine Lyrik-Suite und Korngold lernte viel von Zemlinskis Orchestrierungskunst. Obwohl ein Tanzpoem aus einem einzigen Akt eines Balletts stammt, lässt es sich in vier musikalische Abschnitte gliedern. Der erste Abschnitt beginnt ohne aufdringliche Tempobezeichnung ganz leise und schwebend. Tiefe Streicher und Hörner schreiten feierlich voran und markieren mystisch das unaufhaltsame Verfließen der Zeit. Man meint fast, eine unsichtbare Uhr im Orchester ticken zu hören. Allmählich hält sich die Atmosphäre auf. Wir gelangen auf den sonnigen Parnass, den Berg der Musen. Hier dreht sich ein Reigen der hellen, frohen Stunden des Tages und tatsächlich entfaltet sich ein Walzermotiv. Zemlinskis Instrumentation in diesem Abschnitt ist delikat und schillernd. Harfenläufe funkeln, die Holzbläser zwitschern und aus der Ferne leuchtet geheimnisvoll eine Celesta. Ein zeitgenössischer Kritiker beschrieb den Klang treffend als zart und üppig zugleich, sodass kein Zweifel am Einfluss Zemlinskis auf seinen Schüler Korngold bleibt. Doch mitten im Idyll grummeln dunkle Bässe, ein Vorbote, dass selbst in den fröhlichsten Stunden die Zeit unerbittlich weiterschreitet. Man könnte in diesen unheilvollen Bassseufzern sogar entfernte bacchantische Trommeln oder den grollenden Bacchus erahnen, die kurz in den Reigen hereinrufen. Dann schwebt das Tanzpoem ins Ende des ersten Abschnitts. Die glücklichen Stunden verharren in einem letzten genießerischen Akkord. Zeit für uns, einmal kurz durchzuatmen. Das Werk erlebte besonders dank Dirigenten wie James Conlon, der sich für entartete und vergessene Komponisten einsetzte, seine Renaissance. Conlon nahm das Stück in den 1990er Jahren in Köln live auf und lieferte damit eine Referenzaufnahme, die die üppigen spätromantischen Farben dieser Partitur prachtvoll einfängt. Bei dieser Aufnahme wollen wir die gesamte Stunde verweilen. Hören Sie das Gürzenich Orchester Köln unter dem Dirigat von James Conlon. Thank you. Im Klima des Erfolgs begegnet Zemlinski im Jahr 1900 der 18-jährigen Alma Schindler. Alma ist schön, hochgewachsen, aus gutem Hause und selbst begabte Kompositionsschülerin. Der eher schüchterne Alexander verliebt sich heftig in seine Schülerin und zunächst erwidert Alma seine Gefühle. Doch das ungleiche Paar steht unter Beobachtung der Wiener Gesellschaft. Freunde und Familie reden Alma die Liaison aus. Man lästert über Zemlinskis fehlenden Ruhm und vor allem über sein Äußeres. Tatsächlich ist Alexander kein Adonis. Schmal, klein und mit markanten Gesichtszügen. Alma beginnt zu zweifeln. In ihrem Tagebuch schwankt sie zwischen Leidenschaft und Abscheu. Mal schwärmt sie von seinem Geist. Ich finde ihn nicht fremd und nicht hässlich, da Intelligenz aus seinen Augen strahlt. Ein solcher Mensch ist niemals hässlich. Doch dann wieder notiert sie bitter, er ist so hässlich, so klein, ich so schön, so groß. Mein Herz könnte niemals Liebe für diesen Menschen empfinden, so sehr ich mich auch bemühe. Almas innere Stimme wird auch von außen befeuert. Der Theaterdirektor Max Burkhardt warnt sie antisemitisch, die gute Rasse nicht zu verderben durch eine Ehe mit dem jüdischstämmigen Zemlinski. Schließlich kommt es im Herbst 1901 zur schmerzhaften Trennung. Alma verlässt Alexander und verlobt sich kurz darauf mit Gustav Mahler. Also an der jüdischen Abstammung kann es dann doch nicht gelegen haben. Für Zemlinski bricht eine Welt zusammen. Eine schöne Liebe wurde heute begraben, schreibt Alma am 16. Dezember 1901, dem Tag, als sie ihm den Abschied gab. In einem Brief an Alma faucht der gekränkte Liebhaber, ich kann und will mich nicht hinunterziehen lassen. Mein ganzer Stolz erhebt sich jetzt. Und wenige Tage später schleudert er ihr trotzig entgegen, also bin ich entsetzlich scheußlich, so sei es. Ich danke Gott, dass er mich so gemacht hat. Und ich danke Gott, dass es so viele Mädchen gab, die durch meine Hässlichkeit zu meiner Seele gefunden haben. Doch wie so oft in der Musikgeschichte wird aus Leid Kunst geboren. Schubert kann hier Lieder von singen. Zemlinski stürzt sich in die Arbeit. In Eile wie immer notiert Mahler trocken, als er vom Eheglück mit Alma berichtet. Doch Zemlinski bleibt nichts als komponieren, um den seelischen Schmerz zu verarbeiten. Wenige Wochen nach Almas Verlobung beginnt er ein groß angelegtes Orchesterstück. Die symphonische Fantasie »Die Seejungfrau« nach Hans Christian Andersens Märchen von der unglücklich verliebten Meerjungfrau. Man muss kein Psychologe sein, um hier Parallelen zu erahnen. Eine Liebe zwischen Wesen verschiedener Welten, die tragisch endet. Das traf Zemlinskis Gemütslage ins Mark. Die Seejungfrau wird 1903 vollendet und 1905 in einem Konzert neben Schönbergs Peleas und Melisande uraufgeführt. Doch noch während er an der Seejungfrau arbeitet, hat Zemlinski ein weiteres Projekt wieder aufgenommen, das er wegen Alma und Mahler zunächst hatte ruhen lassen, das Ballett »Der Triumph der Zeit«. So viel zur Vorgeschichte. Kommen wir wieder zur Musik. Im zweiten Abschnitt vom Tanzpoem begegnen wir bizarren Gestalten. Schelmische Faune huschen durchs musikalische Unterholz und sogar der Hirtengott Pan selbst scheint mit einer hypnotisierenden Melodie aufzuspielen. Die Musik nimmt einen träumerischen, leicht trägen Anfang, als würde der Morgen dämmern. Man kann sich die Szenerie in einem dunstigen Lorbeerhain am Meer vorstellen. Doch plötzlich werden die Faune lebendig und legen los. Zemlinski malt quicksilbrige Kapriolen und flirrende Tanzfiguren in die Luft. Mit rapidem Streicherglitzern und übermütigen Holzbläserläufen stellt er die übermütige Verspieltheit dieser Waldgeister dar. Die possierlichen Faune sind eindeutig Unfug im Schilde führende kleine Kobolde. Man meint fast, sie zwinkerten uns aus dem Orchester schelmisch zu. Abwechselnd zur ausgelassenen Wildheit der Faune hören wir immer wieder Momente träger Schwüle, als würden die Wesen für einen Augenblick innehalten, um in der Hitze des frühen Tages aufzuatmen. Diese Kontraste verleihen dem Abschnitt etwas leicht Unberechenbares und Humorvolles. Kaum tollen die Faune ausgelassen umher, schon tun sie im nächsten Moment wieder unschuldig, während Pan im Hintergrund auf seiner Flöte eine träge Weise bläst. Insgesamt entsteht so ein eindrucksvolles musikalisches Stimmungsbild eines magischen Morgens, in dem sich neckischer Übermut und träges Träumen die Waage halten. Hören wir nun den zweiten Abschnitt. kommen wir nun zur Entstehungsgeschichte des Werks. Anfang 1901, auf dem Zenit seines frühen Erfolgs, plant Zimlinski ein großes Ballett in drei Akten mit dem symbolträchtigen Titel »Der Triumph der Zeit«. Das Szenario dazu stammt vom jungen Dichter Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal entwirft ein allegorisches Tanzspiel um die Vergänglichkeit. Wohl bevölkert von abstrakten Figuren wie Stunden, Momenten, Faunen. Ein typisches Jahrhundertwende-Sujet über Jugend, Schönheit und die unerbittliche Zeit. Zimlinski ist begeistert und macht sich ans Komponieren. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit diesem Werk. Zunächst zeigt sich ausgerechnet Direktor Mahler skeptisch. Er lehnt es ab, das Ballett an der Hofoper zu inszenieren. Vielleicht waren Bühne und Budget schon mit Gustav Klimts dekorativen Ballett »Triumph der Empfindsamkeit« ausgelastet. Oder Mahler fand Hofmannsthals Handlung zu abstrakt. Jedenfalls wird Zimlinski 1901 brüsk klar, dass sein Ballett an Wiens Oper nicht stattfinden wird. Zu allem Überfluss erlebt er parallel den persönlichen Tiefschlag mit Alma. Frustration pur. Er stoppt die Arbeit am Ballett noch Ende 1901. Der dritte Akt nach Hofmannsthal wird verworfen. Nur den bereits skizzierten zweiten Akt behält Zimlinski im Hinterkopf. Doch Zimlinski gibt nicht auf. Nachdem er 1903 mit drei Ballettstücken einen Teilerfolg erringt, kehrt die Inspiration zurück. Diese drei Ballettstücke, ein kurzer Suite-Extrakt aus dem geplanten Ballett, werden im Februar 1903 in Wien konzertant uraufgeführt und kommen gut an. Das Publikum erlebt einen Ausschnitt aus Zimlinskis Ballettmusik und die positive Resonanz scheint den Komponisten zu ermutigen. Er vollendet nun den gesamten zweiten Akt seines Balletts, überarbeitet ihn gründlich und bereitet das Partiturmanuskript zur Veröffentlichung vor. 1904 erscheint dieser vollständige zweite Akt als ein Tanzpoem für Orchester im Druck. Eine Art Balletthandlung in einem Akt, nur zur Aufführung im Konzertsaal gedacht. Zimlinski nennt es ein Tanzpoem in einem Aufzug nach Hofmannsthal. Auch der Name »Das gläserne Herz« taucht in diesem Zusammenhang auf, vermutlich ein poetischer Untertitel. Allerdings, trotz der Publikation, wird ein Tanzpoem zu Zimlinskis Lebzeiten nie aufgeführt. Die Gründe dafür liegen im Dunkeln. Vielleicht fehlte es an Möglichkeiten, vielleicht war die Partitur zu anspruchsvoll. So verschwindet das Werk erst einmal im Archiv. Ein verstecktes Juwel. Der dritte Abschnitt von »Ein Tanzpoem« reißt uns nun endgültig mit. Er ist äußerst kurz und bildet einen tänzerischen Wirbelwind, in dem die Zeit sprichwörtlich wie im Fluge vergeht. Es handelt sich um einen übermütigen Walzer im Presto-Tempo, bei dem Zimlinski an nur einer einzigen Melodie seine vollendete Kunst der Orchestrierung demonstriert. Diese Melodie durchläuft verschiedenste Instrumentengruppen und Variationen, sodass das Orchester in voller Farbenpracht aufleuchtet. Bilder von umhertollenden Stunden und ihren kleinen Kindern, den Augenblicken, drängen sich auf. Alle Wirbelwinde der Zeit scheinen hier vereint über die Wiese zu fegen. Die Musik steigert sich zu einem regelrechten Sturm aus ausgelassener Freude, dabei von fast kindlicher Unschuld. Es ist ein kopfüberwirbelnder Tanz, in dem keinerlei Schwere mehr übrig ist. Pure, ungebremste Fröhlichkeit erfüllt das Orchester. Am Ende dieses Abschnitts haben wir einen rauschhaften Höhepunkt erreicht. Die glücklichen Stunden jubeln ein letztes Mal auf, bevor ein drastischer Wandel bevorsteht. Hören Sie nun den schnellen dritten Abschnitt.
Thank you.
Zemlinsky widmete sich nach 1905 anderen Projekten, Opern, Lieder und später in Prag und Berlin als Dirigent moderner Musik von Schönberg bis Strawinsky. Seine eigene Ballettmusik geriet in Vergessenheit, zumal der Komponist nach 1933 von den Nazis fliehen musste und 1942 im amerikanischen Exil starb. Doch glücklicherweise erfuhren Zemlinskys Werke ab den 1970er Jahren eine Renaissance. Dirigenten wie Leonard Bernstein, Riccardo Cailli und besonders James Conlon brachten seine Musik zurück in die Konzertsäle. Die Seejungfrau wurde 1984 wiederentdeckt und ist seither ein regelrechter Hit in Zemlinskys Oeuvre. Ein Tanzpoem hingegen blieb lange ein Geheimtipp, vermutlich wegen seiner ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte und weil es kein Opern- oder sinfonisches Standardrepertoire ist. Erst 1992, 88 Jahre nach seiner Komposition, kam es zur szenischen Uraufführung dieses zweiten Akts in Zürich. Man stellte dabei das Stück als Ballett »Das gläserne Herz« auf die Bühne. Die Kritiken damals lobten die fein gearbeitete Musik und die lohnende Wiederentdeckung eines vergessenen Kapitels der Wiener Ballettgeschichte. Und Alma? Sie wurde bekanntlich zur Komponistenwitwe von Mahler, später von Walter Gropius und Franz Werfel. In ihren Memoiren erwähnt sie Zemlinsky nur knapp, doch die bittere Erfahrung mit ihm hat in Zemlinskys Werk Spuren hinterlassen. Seine Oper »Der Zwerg«, 1922 etwa, verarbeitet unverkennbar die Geschichte vom hässlichen verliebten Mann und der grausamen Schönen. Hier darf man Alma als direkte Inspirationsquelle sehen. Im letzten Abschnitt betritt ein neuer Protagonist die Bühne. Die Zeit selbst, in all ihrer Schwere und Unerbittlichkeit. Der vierte Abschnitt ist von völlig anderem Charakter als die vorigen. Ein langsamer Marsch, feierlich, gravitätisch. Man könnte sagen, hier findet der namensgebende Triumph der Zeit seinen musikalischen Ausdruck. Die zuvor so hell tanzenden Stunden scheinen nun wie in einem feierlichen Trauerzug dahinzuschreiten. Die fröhlichen Melodien der vorigen Tänze sind verblasst. Was wir stattdessen hören, ist der tiefe, wehmütige Gesang der Vergänglichkeit. Aufgrund der Überlänge von 17 Minuten im letzten Abschnitt werde ich diesen unterteilen und nur den Beginn und das Ende daraus vorspielen können. Hören wir nun die ersten Minuten dieses Marsches. Nach diesem feierlichen Beginn schreitet die Musik weiter, in breiten Bögen wie in einem endlosen Zug. Zemlinsky lässt die Themen wachsen, fast wie ein unaufhaltsames Rad der Zeit, das sich weiterdreht. Wir springen nun ans Ende des Tanzpoems, dort, wo sich alle Kräfte noch einmal bündeln und das Werk in einen letzten monumentalen Schlussakkord gipfelt. Diese letzten Minuten tragen eine tiefe, emotionale Wahrheit in sich. Die Uhr der Zeit schlägt unerbittlich. In einem groß angelegten Ausklang siegt schließlich die Zeit über die vergängliche Freude. Die Musik verebbt in nachdenkliche Stimmung, vielleicht in einem letzten dunklen Akkord. Und wir Zuhörer bleiben erfüllt von einer Mischung aus Ehrfurcht und Wehmut über das Gehörte zurück. Hören wir nun das große Finale des Tanzpoems.
Thank you.
So sind wir am Ende der Musikstunde angelangt. Ein Tanzpoem entstand in einer Epoche, als die heile Welt der Donaumonarchie schon Risse bekam. Etwas, das man in den melancholischen Untertönen herausspüren kann. Eine Epoche, in der ein Komponist trotz persönlicher Rückschläge unbeirrt seinen Weg ging. Zemlinsky selbst hat seine Stellung immer bescheiden eingeschätzt. Er ahnte wohl, dass er nicht so berühmt werden würde wie Mahler oder Strauss. 1921 schrieb er einmal trotzig, Zemlinsky kann warten, und vertröstete seine Frau Louise, meine Zeit wird schon kommen. Heute, gut 100 Jahre später, ist diese Zeit endlich da. Das Publikum redet wieder über Alexander von Zemlinsky und genießt seine Musik. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.